What's up?
It's your boy Aaron from Game Grumps, and I'm here to tell you, you're listening to Radio Ravnica, the best dang show that ever was on the internet, and you're listening to it right now, and it's happening in your face.
Radio Ravnica, Folge Nummer 260. Heute mit den Themen die Rückkehr der kostenlosen Magic Decks in Local Game Stores in eurer Nähe. Dann haben wir das Jumpscare Commander Deck, das erste von vieren, was uns aus Duskmourne gespoilert wurde. Und natürlich mehr Duskmourne Spoiler. Wenn wir noch Zeit haben, ask us anything. Aber bevor wir einsteigen, hi Marc, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich bin auf die heutige Folge gespannt. Ja. Tatsächlich. Weil wir sehr, sehr viel noch zu bereden haben. Duskmourne ist für euch schon in vollen Zügen voll verfügbar. Wir sind ein bisschen früher mit der Aufnahme. Wir haben noch so viele Kleinigkeiten, die jetzt erst so richtig bekannt geworden sind, über die wir auf jeden Fall noch reden können. Und da bin ich echt gespannt.
Genau, es ist ein bisschen awkward für uns, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nicht alles draußen. Das heißt, eigentlich wäre jetzt schon, wenn ihr das hört, dann ist schon alles draußen. Wo wir aufgenommen haben, da ist noch nicht alles draußen. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, wir könnten jetzt schon unsere Top-List machen. Machen wir nächste Woche. Aber bisher reden wir einfach nur über Karten, die uns interessieren. Und dementsprechend auch nur ein Commander-Deck anstatt den vollen Vieren. Das entzerrt das Ganze aber auch. Denn es ist nicht so ein Bulk, sondern wir haben ein bisschen Zeit, das auch auf uns wirken zu lassen. Aber bevor wir einsteigen, ein obligatorischer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Energy-Trink bzw. Eistee ohne Bullshit. Und ihr könnt uns unterstützen und dabei diese leckeren Getränke genießen, wenn ihr bei weareholy.com/radioraffnicke vorbeischaut und einfach mal nach ein paar Geschmacksrichtungen sucht, die euch vielleicht gefallen. Die in Warenkorb packen und wenn ihr das erste Mal einkauft, schön den Code Ravnica5 angeben. Und dann spart ihr 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Ansonsten Ravnica10, 10% auf euren Gesamteinkauf. Und ihr unterstützt uns damit indirekt. Und ich habe auch mittlerweile mitbekommen, ich weiß nicht, ob dir das auch schon so aufgefallen ist, unfassbar viele Leute machen im Moment Werbung für Holy.
Es ist echt crazy, ja.
Was wirklich irgendwie ein bisschen bizarr ist. Das ist so bei Rezo und Alpha Kevin und wie die alle heißen. Malternativ, alle machen Holy-Werbung, aber ja.
Ich glaube, Pan und Kronk auch, aber ich bin gar nicht ganz, ja, also schon groß.
Ja, also wie gesagt, ihr habt da auf jeden Fall ein paar Influencer zur Auswahl, aber wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann gerne unsere Codes verwenden. Und damit würde ich sagen, springen wir ins erste Thema, und zwar die Willkommensdecks. Willst du einmal kurz erklären, was die Willkommensdecks waren und ob sie jetzt sich etwas verändert haben vielleicht?
Willkommensdecks sind, ich weiß gar nicht, wann sie genau eingeführt wurden. Es war auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Willkommensdecks waren damals so kleine Packen, wo man eine, ich glaube, 40 Karten drin bekommen hatte. Mit den Welcome-Decks. Und bei denen war es so, dass man irgendwie 40 Karten drin hatte, 20 in der einen Farbe, 20 in einer anderen Farbe. Und die eine Farbe war außen angegeben. Es war zum Beispiel dann Sorin drauf für Schwarz oder ich weiß gar nicht, wie diese blaue Planeswalkerin, diese asiatische Planeswalkerin hieß, für Blau.
Ja,
Vivian für Grün.
Yu Yanling oder so?
Ja, ja, das kann sein. Vivian für Grün und so weiter. Und dann war halt immer noch ein anderes Farbdeck dabei und das war ein bisschen randomized, wodurch man halt wusste, man kriegt auf jeden Fall das Weiße, was man haben wollte mit Ajani, plus eben noch ein zweites. Das heißt, man konnte sich hinsetzen und erstmal mit diesen Decks gegeneinander spielen und konnte dann halt hingehen und konnte sagen, okay, es waren 30 Kartendecks und konnte dann halt sagen, okay, ich spiele das Weiße, du spielst das Rote und wenn wir danach in ein Match gehen, dann werfen wir beide zusammen und dann haben wir halt einen 60-Karten-Deck und können damit spielen. Das war halt sehr, sehr spannend. Das haben sie irgendwann mal, gab es eine Zeit lang, da gab es die nur in Monofarben, also nur die einzelnen Farben. Dann wurden die halt aufgebrochen auf diese zwei Packen und so weiter und so fort. Und was damit sehr, sehr wichtig war, ist, diese Packen haben immer eine Rare beinhaltet, ein paar Uncommons, ein paar sehr, sehr gute Karten auch teilweise. Und teilweise auch Karten, die man nur da bekommen hat. Und das Spannende dabei war einfach, man hat sie gratis bekommen.
Ja. Und das ist halt tatsächlich ziemlich cool, weil wenn ich mich nicht recht entsinne, war das sogar auch einer der ersten Sachen, die ich auch in der Hand hatte, als ich damals im Local Game Store halt reingegangen war. Ich meine, ich habe ja schon häufiger erzählt, dass ich mir über Amazon damals, ich weiß, Amazon, aber man wusste ja früher noch gar nichts, hatte ich mir die Stackbuilders Toolkit zusammen mit einem Freund gekauft und damit dann eingestiegen. Und dann sind wir irgendwann in den Local Game Store gegangen, nachdem wir erfahren haben, dass es überhaupt einen bei uns gibt.
Und ja, da, es war auch jahrelang davor nicht. Ihr hattet echt Glück, weil der gar nicht mal so lange aufgemacht hatte, als ihr kamt.
Genau, und das hat uns dann im Endeffekt dann schon direkt so ein paar Karten in die Hand gegeben. Und vor allen Dingen, was auch super relevant ist für neue Spieler, ein Haufen Basic Lands. Und ich habe gerade mal geschaut, laut dem MTG-Wiki haben die angefangen 2016. Dann gab es 2017 nochmal welche, 2019, 2020. Und dann wurden die halt discontinued. Was, glaube ich, einhergeht mit Magic Arena, was damals ja auch so mehr und mehr größer wurde. Und es wurde nie so offensichtlich, sag ich mal, kommuniziert, dass es daran lag. Aber ich glaube, viele wurde einfach erwartet, okay, wenn du mit Magic anfängst, spielst du erstmal Arena. Und das ist ja auch was wir sehr viel einfach weitergeben zum Regeln lernen, zu den ersten Steps haben, ein paar Decks in der Hand zu haben oder digital in der Hand zu haben. Lohnt sich Magic Arena da schon?
Genau, es gibt auch einen ganz wichtigen Punkt dabei, und zwar wurden die Welcome-Decks ausgetauscht gegen Welcome-Booster.
Ja.
Wo jeder Spieler oder jede Spielerin, die in den Store gegangen ist und gesagt hat, hey, ich kenne Magic nicht, auch so einen Booster in die Hand gedrückt bekommen hat, wo zwischenzeitlich auch echt krass Sachen drin waren, so Niv-Mizzet, Blade Reforged, einen Ajani Planeswalker, also da waren krasse Sachen mit drin und halt immer ein Code für einen Starterdeck auf Arena. Es war halt nur ein Booster, damit konnte man halt nicht viel anfangen. Man hat ein Basic Land bekommen, eine Special Art Treatment. Wer sich dafür interessiert, ich habe ein paar davon auch bei mir auf dem Channel auch aufgemacht. Es ist spannend gewesen, weil es halt die Leute, sie kommen in Local Games und sagen, hey, ich habe keine Ahnung von Magic, und der Mensch hinterm Tresen sagt, hier hast du einen Booster, geh aus meinem Store und gib dein Geld woanders aus.
Ja. Geben auf Arena.
War ein bisschen wild. Genau, war ein bisschen wild. Auf der anderen Seite war Arena nun mal, das Ziel von Arena war ja, so viele Leute einsteigen zu lassen wie möglich auf einem sehr geringen Einsteigerniveau. Und es hat es auch relativ gut geschafft. Nicht hundertprozentig, sonst hätten wir jetzt nicht Foundation. Aber doch sehr gut geschafft. Und diese Booster haben unter anderem meiner Meinung nach da sehr gut nachgeholfen mit.
Genau, und vor allen Dingen die Availability von diesen Willkommen-Stacks haben auch eben andere Möglichkeiten ermöglicht in dem Fall. Also als ich auch damals studiert habe, war ja damals regelmäßig im Fischkrieg im Local Game Store in Siegen. Da hatte ich mich auch mit dem Ladenbesitzer sehr gut halt eben verstanden und war aber auch zeitgleich eben Studierender an der Uni Siegen. Und dort konnte man dann eben so Spielabenden machen. Und ich konnte dann ihn fragen, hey, hast du irgendwie Magic-Karten, die man rausgeben kann, womit die Leute direkt spielen können. Und dann gab es halt genau dieses Produkt, was kein Produkt ist, weil man verkauft es nicht, aber diese Dreingaben. Und dann war es quasi so, okay, ich shoutoute den Laden so ein bisschen und sag, hey, das ist eine Dreingabe gewesen vom Fischkrieg. Und die Leute waren richtig begeistert. Die hatten ihre ersten Decks da. Die Leute haben angefangen, selbst zu tauschen, ob wenn es bei den Willkommensdecks noch nicht so viel Sinn macht. Aber es war halt so dieses, das war halt so eine ganz spezielle Art von Magic, die so ein bisschen einhergeht, wenn man früher Hearthstone gespielt hat mit nur den Basic Sets zum Beispiel. Also so eine richtige rudimentäre Low Grundlage, Ground. Complexity Magic, und jetzt mit Duskmorn kommen halt eben diese Willkommensdecks wieder. Was ich persönlich ziemlich, ziemlich gut finde, weil ich finde, das ist ein großartiges Produkt, das ist auch genau das, was man halt eben Leuten mitgeben möchte. Man möchte halt Leute nicht sagen, so, hey, willkommen zu Magic, gib mal 60 Euro für ein Commander-Deck aus. Oder hier, geh auf Card Market, kauf dir für 250 Euro irgendwie ein Standard-Deck, und das kannst du dann in einem Jahr wieder kaufen. Sondern du willst halt sofort sagen, hey, hier ist ein Tisch, hier hast du Karten, let's go. Und deswegen freue ich mich halt sehr darüber. Und wie du doch schon meintest, das Format ist gleich geblieben. Wir haben jeweils 30 Karten, einfarbige Decks, woraus dann eben 13 Basic Lands immer dabei sind. Und es ist halt eine Mischung aus sehr vielen eben Uncommons und Commons. Wir haben hier zum Beispiel in dem weißen Deck sowas wie Savannah Lions drin. Wir haben Alpine Watchdog, also sehr basic Creatures einfach. Vielleicht ist mal Vigilance drauf, vielleicht ist mal Fliegen drauf. So eine persönliche Favoritenkarte von mir früher ist der Aerial Responder. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fand ich den immer cool, weil es halt Flying, Vigilance und Lifelink hatte, und das war halt gegen Aggro-Decks so der Shit früher. Aber halt auch so ein paar Rares wie Odric, Lunak Marshall oder auch Linden, the Steadfast Queen, die natürlich auch so ein bisschen mehr Preis geben, in welche Richtung denn diese Farbe eben geht. Und so geht das quasi von jedem Deck immer weiter, und die Idee dahinter ist halt, man bekommt zwei von diesen 30 Karten Stapel, kann die zusammenmischen, 60 Karten Deck, und direkt hat irgendwas zum Loslegen. Ist so ein bisschen wie Jumpstart dahingehend, nur dass es halt ein bisschen größerer Kartenpool ist. Bei Jumpstart hast du ja nur 20 Karten und die Mechaniken sind ein bisschen komplexer. Aber was man halt auch sagen muss, ist, diese Decks sind auch nicht standardlegal. Könnte man doch wieder sagen, warum ist es nicht standardlegal? Aber hier, finde ich, macht es mehr Sinn, so ein universelles Produkt zu haben, einfach nur aus dem Grund, weil die könnte man, so wie sie sind, einfach immer und immer wieder drucken. Und ich brauche da gar keine geupdatete Liste zu. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob du da schon sagst, so Willkommensdecks für 2025 würde mehr Sinn machen, als es so zu behalten, wie es jetzt ist.
Rivals of Ixalan ist auch mit drin, oder?
Wie meinst du?
Ich bin gerade am Schauen, ob es irgendwie zumindest Pioneer-legal ist.
Weil das könnte sein.
Das fände ich halt schon mal smart, wenn man halt hingeht und sagt, hey, wir machen es zumindest Pioneer-legal. Aber ich sehe hier schon die erste Karte aus Theros, also aus dem ersten Theros.
Ja.
Und ich glaube, erste Theros ist nicht Pioneer-legal.
Ja, die Legalität ist auf jeden Fall
schwierig. Also ich meine, ich fände es cool, wenn es wirklich Pioneer-legal wäre. Wo man sagen könnte, okay, hier hast du den ersten Grundstock. Ja, du hast halt irgendwelche Karten mit Mugging oder Lava-Coil. Aber eine Lava-Coil hat man auch ganz, ganz lange in Sideboards einfach immer noch gesehen. Mhm. Hier hast du halt irgendwie eine Karte wie den Scorch-Spitter oder so. Wenn du davon vier Stück spielst und Monorot-Aggro spielst, dann mach das.
Ja.
Ähnlich wie bei Grün hätte man auch schauen können, dass man da irgendwie das macht. Also ich finde das ein bisschen schade, weil Pioneer legal, das wäre nochmal geiler gewesen.
Wobei, also in dem schwarzen Deck sind sowas Sachen drin, wie halt so Final Reward, ein 5-Mana-Instant, der eine Target-Creature exiled. Also wir sind hier auf jeden Fall weit weg aus dem Gebiet von, wirklich spielbar in einem Competitive Sense. Aber das ist ja auch gar nicht der Anspruch. Das ist ja auch wirklich nur quasi, um Leuten schon mal so eine Handvoll Karten in die Hand zu geben. Man hat so das Gefühl, man hat schon mal was. Und was ich ja auch immer mag an solchen Einsteigerprodukten ist, es kann das erste sein, was du von Magic the Gathering in der Hand hast. Es kann aber auch das letzte sein, was du drin hast. Und das ist was Spielbares. Und das mag ich halt immer an Produkten, dass es halt, klar, es ist nicht anspruchsvoll. Es ist jetzt nicht, wo du denkst, oh mein Gott, ich habe die komplette Komplexität von Magic the Gathering verstanden. Aber es ist schon mal was, hey, ich weiß nicht, ich habe irgendwie Bock, noch mal dieses Magic-Spiel auszuprobieren oder hab das noch irgendwie im Regal oder so, diese zwei Decks. Dann kann man da noch mal ein bisschen mitspielen. Man ist so schnell wieder drin, würde ich sagen. Mhm. Und dafür ist es halt wirklich echt cool. Und ich finde, ist das was, wo du sagen würdest, wenn die jetzt zu Duskmon wieder reinkommen, sollte man die Leute wieder so ein bisschen anstacheln, zu sagen, hey, bringt eure Freunde mit in den Local Game Store, weil sie kriegen Gratiskarten?
Das sollte man immer tun.
Sehr
gut. Weil man hat ja auch noch Promos dabei mit Bring Your Friend Promos und so weiter und so fort. Die kriegen dann beide. Ist auch ganz großartig. Aber an für sich ist es schon mal gut, dass man jetzt mehr auch einfach das herausgeben kann.
Ja.
Wenn da jetzt noch ein Arena-Code dabei ist, das wäre jetzt insane gut. Oder das weiß man nicht, das steht nicht dabei.
Ja.
Und wir gehen auch aktuell davon aus, dass diese Welcome-Decks eben gratis sind.
Ja, genau.
Wenn die jetzt irgendwie 5 Euro kosten oder so, dann bin ich halt instantly raus.
Genau.
Aber wenn du die gratis oben drauf bekommst für, hey, ich möchte dieses Spiel mal austesten, oder ihr nehmt das auch nur mit und sagt, hey, ich habe zu Hause eine kleine Tochter und einen Sohn, die würden das gerne spielen, aber ich will die nicht mit in den Local Game Store nehmen und ich will jetzt auch nicht voll da reingrinden und tausende Euro denen geben.
Mhm.
Bringt denen das mit, die sind happy damit und die wollen einfach mit ein bisschen Karten rumdördeln und spielen und dafür ist es wirklich gut.
Total. Und wie gesagt, dadurch, dass es halt, also ich glaube, sobald es irgendeinen monetären Wert an diesen Willkommensdecks irgendwie dazu gäbe, wäre das ganze Produkt schon wieder hinfällig, weil dann würde man anfangen zu analysieren. Und dadurch, dass es geschenkt ist, kann man das halt sich auch im wahrsten Sinne des Wortes schenken, darüber nachzudenken, was für Reprints da drin sind und so weiter. Aber ja, du hast schon recht. Die Grundannahme ist, dass diese gratis sind. Und ich denke mal auch schon, dass sie, sie sagen in dem Artikel, dass es für New Player Events gedacht ist. Also, wo man dann sagt, hey, wir haben jetzt Open Magic Night und komm vorbei, spiel was. Ich meine, das ist ja dann auch quasi geschenkt. Dementsprechend gehe ich mal schon schwer davon aus, dass sie dass sie geschenkt bleiben werden. Und sie haben auch so Sachen drin, wie dass sie auch so ein paar Booster-Fun-Versions von Karten auch mit drin haben. Das heißt, es wird auch ein bisschen so geguckt, man kann die auch ganz nett sammeln und so weiter. Und ja, ich bin mal gespannt.
Die Booster-Fun-Versions sind ja einfach verschiedene Style. Einfach,
genau.
Dass zum Beispiel irgendeine Karte aus, die aus irgendwie einem bestimmten Set raus ist, keine Ahnung, Marsch der Maschinen oder so, dann wirklich auch den Marsch der Maschinen-Rahmen hat oder so. Sowas ist so ein bisschen gedacht.
Genau. Aber ja, viel mehr lässt sich auch zu den Willkommensdecks nicht mehr sagen. Es ist eine schöne Neuerung, beziehungsweise ein Wiederaufleben von alten Sachen, die sich so eingenistet haben, wo eigentlich niemand was gegen hatte, dass es die gab, und dann hat sie Wizards of the Coast aus irgendeinem Grund gestrichen. Deswegen schön, dass es wieder da ist. Aber dann natürlich auch die Frage an euch. Habt ihr mit Willkommensdecks euren Einstieg in Magic gefeiert? War es vielleicht eine andere Art von Einsteigerprodukt, oder habt ihr dann euch das von einem Freund vielleicht beibringen lassen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, und vor allen Dingen, was haltet ihr von den Willkommensdecks? Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und wir machen mal weiter mit dem ersten der vier Duskmourne Commander Decks. Wir haben wieder vier Commander Decks in Duskmourne, die dazukommen. Die Typen sind auch schon soweit angekündigt. Wir haben auch, glaube ich, schon jeden Face Commander gesehen. Mhm. Trotzdem wollen wir uns jetzt hier fokussieren auf die Jumpscare Precon-Geschichte. Vielleicht bevor wir genau da reingehen, was hältst du denn eigentlich allgemein von, sag ich mal, diesen Commander Decks? Mit auch den Schemes. Ich weiß, da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass die Schemes so ein bisschen, ja, bei dir nicht so super gut ankamen. Aber wie findest du denn grundsätzlich, dass wir wieder vier Commander-Decks bekommen?
Ich find's sehr viel wieder.
Mhm.
Also wir hatten es auch bei Bloomborough 4. Wir haben irgendwann mal eine Zeit gehabt, wo es nur zwei gab.
Ich glaube, davon sind wir jetzt auch schon wieder weg.
Ganz weit weg, ganz weit weg. Und dann hatten sie ja die Ausrede gefunden mit den Gilden, dass sie da mal fünf drucken konnten. Mhm. Und seitdem gibt's halt nur noch Vierer. Davor gab's halt immer so zwei. So Kamigawa gab's zum Beispiel zwei Commander-Decks oder so.
Ja.
Das war halt cool. Und ich finde vier Commander-Decks halt echt viel.
Ja, total.
Vor allem, weil man halt auch hier merkt, da kommen wir gleich zu, wenn man alte Ideen recycelt, dann muss man sagen, ja, es hat eine gewisse Zeit, ist eine gewisse Zeit her. Deswegen ist es auch manchmal ganz gut, solche Decks wieder zu recyceln, die Ideen auch zu recyceln, damit neue Spieler auch an alte Spielstrategien wie zum Beispiel Landfall drankommen. Aber alles in allem muss ich sagen, ich finde vier Commander-Decks immer noch zu viel.
Ja.
Und das liegt jetzt nicht dran, dass ich Commander irgendwie weghaten möchte oder sonst was. Ich finde, sie haben auch sehr gute Änderungen gemacht. Zum Beispiel gibt es nicht mehr diese Edged Foil, Dickpappe Front-Commander, die halt Müll waren, sondern jetzt sind halt beide Commander in einem Full Art Foil, was ich halt richtig cool finde.
Ja.
Und da so ein bisschen Treatment reinzubringen für den Commander, finde ich auch sehr schön. Und ja, alles in allem muss ich sagen, bin ich von der Idee, wieder vier Commander Decks zu haben. Ich werde nicht leid zu sagen, vier ist zu viel.
Ja.
Ich finde es hier mit den Schemen ganz gut geregelt, dass sie halt die Schemen rausbringen. Ich finde es, wie gesagt, nicht gut, dass sie im Commander drin sind, davon mal abgesehen. Ja, bin ich von den Commander-Decks, abgesehen davon, dass wir wieder ein Commander-Deck haben, was einfach vom Front-Face-Commander schon so viel brokener ist wie alle anderen, wieder an einem Punkt, wo ich sage, muss das denn sein?
Ja, ich bin mal gespannt, wie sich die anderen Decks dann so ausbauen, ob es wieder so eine Seite gibt, wie jetzt bei den Bloomburrows haben wir es gesehen, dass die Eichhörnchen war deutlich beliebter als alle anderen Decks. Das hat dann dazu resultiert, dass diese sehr viel seltener aufzufinden waren, beziehungsweise halt häufig auch viel teurer verkauft worden sind.
Wird jetzt mit dem Rot-Schwarzen passieren?
Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich habe auch letztens gesehen, dass aus Ixalan das beliebteste Deck, das war das Dinosaurier-Deck.
Ja.
Das kann ich daher mit Sicherheit sagen, dass ich das in einem Local Game Store tatsächlich für 120 Euro gesehen habe.
Ja,
was ein Produkt, was so um die 40 bis 50 Euro sein soll,
ja,
deutlich zu viel ist.
Genau, das Dinosaur-Deck war da sehr teuer, das Vampire-Deck ging so ein bisschen, dann gab es noch, also es gibt ja immer, wenn wir jetzt selbst wenn wir so Master-Sets, so die Eldrazis oder die Ramazuis, das sind halt dumm, aber halt in jedem Set, in jedem Sphera-Cycle machen sie immer ein Deck, das besonders gut ist im Vergleich zu den anderen.
Ja.
Und da muss ich leider sagen, das finde ich echt nicht gut, weil dann lass doch lieber darauf konzentrieren, dass alle gut sind.
Genau. Aber genug der Vorreden, lass uns mal einsteigen in Jumpscare mit dem Commander Simone. Sie kommt wieder aus Strixhaven, ist sie wieder da. Sie ist ein bisschen erwachsener geworden, was mich tatsächlich sehr freut, weil das war immer so eine Karte. Ich habe nicht viel von ihrem Charakter mitbekommen. Ich wusste, dass sie immer sehr nerdy ist, weil sie kommt ja auch von dieser Simic School, dass sie so sehr viel mit Mathematik zu tun hat und so weiter. Und jetzt taucht sie wieder in Duskmourne auf als Mystery Unraveler. 4 Mana, 2 generische, ein grünes und ein blaues für eine 3/3 Legendary Creature Human Wizard mit Landfall. Das heißt, whenever a land you control enters, manifest Dread, if this is the first time this ability has resolved this turn. Otherwise, you may turn and permanent you control face up. Also das fokussiert sich, oder Simone fokussiert sich sehr stark um die Manifest Dread Ability und im Sinne von Commander mit allen Sachen, die face down sind. Es gibt Karten,
plus Landfall.
Plus Landfall, genau, das kommt bei Simic mit dazu. Aber im Endeffekt ist es halt so, alles, was Karten verdeckt ausspielen lässt, das ist sowas wie Disguise aus Call of Mana oder halt Manifest, das originale Manifest, oder Morph wahrscheinlich auch, Megamorph dementsprechend auch. Und ja, all diese Mechaniken werden hier bespielt. Und wenn ihr schon so ein Deck habt, dann, und ihr seid in den Farben, gibt's wahrscheinlich ein paar Upgrades für euch. Hm. Was sagst du denn zu Simone selber?
Schwierig. Sie ist halt ein Landfall-Commander, der halt Dinge aufdeckt. Mhm. Und das Aufdecken ist halt meistens etwas, was du aber als Instant haben willst oder irgendwie reaktiv haben willst. Und ich finde es schwierig.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also ich finde es ganz cool, dass man jetzt hier nicht, also klar, es ist Landfall, das heißt, man kriegt extra Value einfach nur, wenn man seine Länder spielt. Aber ich finde es eigentlich ganz nett, dem Ganzen einen gewissen Anstrich zu geben. Ich glaube, das Disguise-Deck, das war das nicht das Boros-Deck in Call of Mana? Was mit Deadly Disguise, war das nicht eine ganz andere Farbkombination?
Das ist richtig. Also das ist tatsächlich richtig. In Call of Mana ist es was anderes. Aber halt, wir haben halt schon das verdeckt ins Spiel kommen. Mhm. Ich weiß gar nicht, aus welchem Set das war. Aus welchem Commander-Deck das war. Aber es war auch das so einer.
Das gab's schon mal, ja. Es gab so
einen
Morph-Commander.
Morph-Stil gemacht hat, ja.
Und das ist halt so ein bisschen schade. Das merkt man halt auch, wenn man so viele Commander-Decks bauen muss für die verschiedenen Sets. Und klar, Manifest, das hatten wir auch schon letzte Woche gesagt, ist in gewisser Weise so eine aufgewärmte Mechanik. Eine neue Version von der aufgewärmten Mechanik, die wir in demselben Standard gerade schon mal hatten. Das ist ein bisschen, wirkt ein bisschen altbacken. Aber grundsätzlich mag ich zum Beispiel an diesem Commander, dass er nicht so viel Text hat, was weird ist zu sagen, aber ich finde, es ist sehr leicht herauszuhören, was Simone machen möchte. Spiel Länder, manifestiere, spiel weitere Länder, flip sie. Und das ist eigentlich ziemlich cool und ist ein sehr linearer Spielstil, was ich eigentlich ziemlich mag. Ein bisschen anders wird es bei dem Second Command, den wir hier drin haben, der diesmal, du hast es eben schon gesagt, auch Full Art ist, was ich sehr schön finde. Und zwar ist das Qiyana Corrupted Memory, ebenfalls 4 Mana, ebenfalls 2 Mana, ein grünes, ein blaues, für ein 2/2 Legendary Creature Illusion. Und sie sagt, as long as Kinyan's power is even, also gleich, you may cast non-creature spells as though they had flash. As long as Kinyan's power is odd, you may cast creature spells as though they had flash. Whenever you draw a card, put a 1/1 counter on Qiyana. Das heißt, hier willst du so ein bisschen manipulieren, wie groß sie ist und ist sie odd oder even, also ist sie gerade, ungerade.
Genau, mega.
Das finde ich halt ziemlich cool, weil das macht's halt auch mit Flash eben, hast du ein deutliches Incentive, das eben auch zu machen, oder?
Ich liebe alles daran. Ich finde es ganz großartig, vor allem wenn man halt so sieht, man hat auch irgendwelche Enchantments, die ein Land enchanten und dann ziehst du eine Karte oder so. Ja. Und du kannst dann halt mit ihr switchen. Du kannst dann zwischen denen, du hast auch eine Kreatur drin, irgendwie so die Kotl oder so, die halt einfach, wenn sie reinkommt, eine Karte zieht, damit du zwischen dem Odd und Even auch einfach hin und her switchen kann, zwischen dem Gerade und Ungerade. Und sie finde ich mega, weil jeder auf dem Tisch muss sich dann umdrehen, so, kannst du gerade Kreaturen oder nicht Kreaturen flashen? Und
hast du einen Blocker oder hast du nicht?
Aktuell kann ich nur nicht Kreaturen Zauber flashen. Ja, dann greife ich dich an. Ja, dann spiele ich mal einen Zauber, ziehe eine Karte, dann flashe ich meine ganzen Kreaturen rein. Und das finde ich mega. Ich finde sie 1000-mal cooler wie die Main Commander.
Das finde ich spannend, weil ich würde schon sagen, wenn wir uns die Deckliste ansehen, dass ich würde sagen, Qiyan ist ein cooler Commander auf jeden Fall, aber ich glaube, sie will ein komplett anderes Deck eigentlich haben.
Ja. Aber wenn wir jetzt nur von den Commandern halt reden, nur von den Karten, finde ich Qiyana einfach so viel cooler.
Total, total. Also ich finde es auf jeden Fall, man sieht sofort den Mehrwert, wohingegen bei Simone ist das halt so ein Enabler für coole Sachen, die im Deck passieren. Aber das finde ich eigentlich eine ganz gute Aufteilung. Und wie gesagt, Qiyana, ich denke sofort an sowas wie Hardened Scales und man sagt quasi, ne, man packt sie einmal auf ungerade und dann kriegt sie einen Counter und sie bleibt weiterhin ungerade
bei
Kreaturen spielen. Oder man geht halt eine andere Route, man könnte wirklich so Enchantress-mäßig wirklich spielen, gucken, dass sie immer gerade ist. Oder man wechselt es halt wirklich so halb ab. Also es ist ein interessanter Commander auf jeden Fall, was so wieder so ein bisschen den Kopf zum Rattern bringt, wenn man ihn sich einfach nur durchliest. Aber wie gefällt dir denn den Rest des Decks? Hast du da schon mal drüber geguckt? Gibt es irgendwelche krassen Reprints, die wir im Blick behalten sollten?
Krasse Reprints, tatsächlich jein. Also wir haben tatsächlich, was ich ganz gut finde, wir haben weitere DRP-Schaftenländer drin. Weil das Erste, was ich bei so Commander-Decks immer mache, ist, ich gucke auf die Mana-Basis.
Ja.
Wir meckern ganz oft über die Mana-Basis. Kritisieren
wir am meisten.
Aber man muss jetzt sagen, wir haben das Overflowing Basin zum Beispiel. Mhm. Und das Overflowing Basin ist, soweit ich weiß, eine Karte, die in den Fallout-Commander-Decks vorkam, weil es halt eine der Petschaft-Ländern ist. Und das ist halt sehr, sehr gut. Wir haben Snarl drin, wir haben die Yavimaya Coast drin, wir haben gar nicht mal so schlechte Sachen drin, wenn wir jetzt von Tempel und von Tangle Island und so weiter mal absehen. Muss ich sagen, ist das relativ stabil für ein zweifarbiges Commander-Deck. Da kommt auch viel getappt rein, keine Frage. Aber es ist, dadurch, dass man sehr viele Basic Lands hat, nicht so kacke wie sonst.
Ja, das stimmt schon. Also ich meine, es gibt so ein paar, also das Ding ist, unsere Kritik variiert ja auch, je nachdem, wie hoch der zu erwartende Preis von Commander-Decks ist. Also bei einem Modern Horizons 3 Commander-Deck erwarte ich schon ein bisschen mehr als das, was wir jetzt zum Beispiel hier gebietet haben.
Ja.
Aber dadurch, dass man sieht, es ist ein reguläres Commander-Deck in dicken Anführungszeichen, es soll immer noch kein schlechtes Commander-Deck sein, aber da kann man auch schon mal verkraften, dass hier halt Evolving Wilds drin sind, die ich eigentlich, es gibt keinen guten Grund mehr, Evolving Wilds zu spielen eigentlich.
Es gibt jetzt ja eine bessere Version von Evolving Wilds.
Genau, sowas halt, oder auch Terramorphic Expanse, dieselbe Karte, die Snarls, wir haben hier so die Life Gain Lands und tatsächlich eine Karte, die getappt reinkommt, die ich aber finde, macht überraschend viel Sinn, gerade mit dem Hauptcommander, ist Quandrings Campus. Das Common Land aus Strixhaven, woher Simone herkommt. Das finde ich schon fast wieder flavorful. Also da würde ich mir sogar schon fast überlegen, okay, in Tapland würde ich in meinem Simone-Deck auf jeden Fall verkraften, einfach nur um diesen Flavor-Win irgendwie drin zu haben. Von daher, ich find's okay. Sowas wie Flooded Grove ist halt so, diese Filterlands sind ziemlich cool. Und ja, es ist halt, was vielleicht wichtig ist für die Strategie an sich, ist, wir haben die Simic Growth Chamber als Bounce Land drin und sowas wie Drownyard Temple, was man theoretisch aus dem Friedhof eben wieder aufs Spielfeld bringen kann. Das wäre ein weiterer, zweiter Landfall, den man hier in der Landbase triggern kann. Das ist ziemlich cool. Mit 38 Ländern ist es vielleicht ein bisschen viel. Auf der anderen Seite, Landfall-Decks brauchen auch mehr. Und wo wir gerade schon beim Thema Landfall-Decks sind, wir hatten auch schon mal Landfall-Decks und lustigerweise der Hauptcommander aus dem Deck, was damals 20 Euro gekostet hat, stellt euch das mal vor, die guten alten Zeiten, ist Ezi, Tyrant of Gaia Strait, der mittlerweile einen guten Preis braucht. Und der ist hier auch wieder drin und ist einer der teureren Reprints aus dem Set. Was ich irgendwie wild finde. Ich hätte nicht
das
gedacht.
Das war Commander.
Es müsste Ixalan, glaube ich, gewesen sein, oder? Nee, Zendikar.
Sicher? Ich dachte, der wäre aus Commander Legends gewesen.
Oh, das kann auch sein, aber
Wir hatten zwei oder drei Sets. Wir hatten Kaltheim, wir hatten Zendikar und wir hatten Commander Legends.
Du hast recht, das ist Commander Legends ursprünglich gewesen.
Und dann war es dieses Landfall-Deck. Das war auch eins der besten dieser 20-Euro-Decks tatsächlich. Und es ist halt als eine sehr sehr spielbare Karte halt angesehen worden. Deswegen auch schon sehr, sehr lange recht teuer. Spannend, wir haben da am Anfang drüber geredet, es scheint tatsächlich sehr viel, alles was mit Landfall und Ländern zu tun hat, scheint ein bisschen teurer zu sein. Mhm. Weil sowas wie Ashaya, Soul of the Wild, die ja aus Zendikar Rising, glaube ich, ist, ist halt auch mit drin, die halt sagt, alle Länder sind zusätzlich Forest und sie kriegt halt +1/+1 für jedes Land, was man da kontrolliert.
Ja.
Und die kostet halt auch irgendwie ein bisschen eine gute Stange Geld. Nicht ganz so viel wie Aesis, aber schon auch relativ viel.
Total. Vor allen Dingen halt, wenn man, also ich find's halt so schön, dass halt das halt auch so viel Sinn macht mit Simone an sich, weil sie sagt natürlich, Non-Token Creatures are Forests. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Creature entert, ist das quasi ein Landfall-Trigger. Und das passiert dann wieder, passiert dann immer und immer wieder. Apropos immer und immer wieder passieren, wir haben auch Scoot Swarm hier drin, ein absoluter Staple in jedem Landfall-Deck. Und wie gesagt, eigentlich der Fokus von Simone ist ja ein anderer mit dem Manifest, aber halt eben in dieser Shell von Landfall macht es dann eben auch trotzdem Sinn, dass man es halt häufiger aktivieren kann. Und vor allen Dingen eine Sache, ich hatte eben noch eine Karte, die ist mir schon auch im auf Social Media aufgefallen. Und zwar das Giggling Skitter Spike, eine neue Karte aus Duskmorn. Ist so ein bisschen der spirituelle Nachfolger von Stuffy Doll, habe ich das Gefühl. Und ist vom Artwork her Duskmourn-typisch sehr, sehr creepy.
Und erinnert mich, creepy, ja.
Genau, erinnert mich sehr an dieses eine Toy von Toy Story 1, was so von diesem bösen Kind zusammengewürfelt worden ist, nur hier halt in gruselig. Ist ein 4-Mana 1-1 Artefakt-Creature-Toy mit Unzerstörbarkeit. Und immer wenn es angreift oder blockt oder Target von einem Spell wird, dealt er Damage in Höhe seiner Power zu jedem Opponent. Und dann hat er noch Monstrosity 5, das heißt, für 5 Mana kann man ihn 5 plus 1 plus 1 Marken geben und dann wird er monstriös, was das einfach nur heißt, man kann diesen Effekt nur einmal aktivieren. Ja, aber ich würde sagen, Giggling Skitter Spike, super scary, ein abgegradetes Stuffy Doll und gehört doch eigentlich in jedes plus 1 plus 1 Counterdeck, oder?
Ja, ist halt ein spannendes Ding. Stuffy Doll hat es leider selber ja auch nicht so ganz geschafft, aber Hedi ist halt nochmal eine Nummer besser.
Ja.
Ja, alles in allem ist spannendes System mit spannenden Karten, aber ich finde, man merkt schon, wenn man durch die Deckliste geht, wo die Duskmourn-Karten sind.
Mhm.
Das finde ich halt crazy. Das heißt, wenn ich irgendwo durchgehe, sehe ich halt instant so, ah ja, das ist die Duskmourn-Karte. Du bist gruselig.
Vom Artwork her, meinst du?
Ja.
Ja, das ist schon ziemlich krass auch. Also sowas wie Tima War Shaman ist halt so, okay, das ist so klassisch Fantasy und dann scrollst du weiter halt zu dem Giggling Skitter Spike und denkst dir so, holy shit, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ansonsten, was ich immer noch nett finde, ist Worldspine Worm. Ist auch mittlerweile eine Karte, die gar nicht mal so schlecht ist. Und vor allen Dingen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was sie hier macht. Wahrscheinlich ja doch mit Manifest Dread. Na klar, man will sie quasi.
Ja, man
entweder
will
man packt sie in den Friedhof und kann dann quasi die Bibliothek nochmal shuffeln. Oder man dreht es halt wirklich um und hat halt einfach einen 15-15 Trample-Typen. Und ja, ansonsten haben wir sehr viele so Evergreens drin. So Beast Within, Reality Shift, Rampant Growth, Growth Spiral, Counterspell. Das sind alles so Sachen, wo man sagt, okay, ja, das stimmt, passt. ja, an sich, was sagst du denn zu unserem Simic Jumpscare Deck? Glaubst du, die Synergie mit dem Abflippen und Landfall, das funktioniert für dich gut?
Also persönlich hätte ich da keinen Spaß dran.
Ja.
Aber wenn man Landfall eh mag oder jedes Mal generell irgendwann mal ein Landfall-Deck haben wollte, go for it. Also es ist kein schlechtes Deck. Es ist für mich jetzt auch kein Deck, wo ich sage, oh, crazy. Mhm. Es ist halt ein Standard-Commander und Standard-Commander sind halt nicht so die überwältigenden Sachen. Es hat zwei okay Value-Prints drin, das war's. Der Rest der Karten sind meistens knapp um einen Euro rum, das war's.
Mhm.
Und ja, also alles in allem muss ich sagen, es ist Landfall. Ich bin kein Landfall-Mensch. Ich finde die Zekobat cool, aber
nee. Ja. Nee. Ja, ich glaube, ich würde dir da auch zustimmen. Also ich finde das Deck schon echt cool. Also ich würde mich auf jeden Fall nicht beschweren, wenn mir das jemand in die Hand drückt und sagt, hey, ich spiele damit heute. Und die sagen, ah ja, ich glaube, ich kann hier legitim Spaß haben. Aber es ist auch weit weg davon, mich von den Socken zu hauen. Also es gibt so ein paar Karten, wie halt eben dieses Giggling Skitter Spike, wo ich denke, ah, irgendwie das in einem ganz anderen Deck, wo man einfach immer wieder +1/+1 Marken drauflegt, man targetet es dann dadurch und dann kann man es quasi Schaden verteilen und so. Ich glaube, das könnte schon ziemlich cool sein. Aber ja, das Design ist ein bisschen safe. Es ist halt typisch Simic Value Engine. Das heißt, zur Not, wenn das mit dem Aufflippen nicht funktioniert, kannst du halt immer noch dein Landfall-Stuff machen. Und das ist schon in Ordnung, würde ich sagen. Wenn man, wie du schon sagst, wenn du an diesem Spielstil Interesse hast, dann kann man nicht viel verkehrt machen hier. Genau, aber das soweit zum Jumpscare-Commander-Deck, eingeführt von Simone Mystery Unraveler. Was habt ihr zu dem Commander-Deck? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Wolltet ihr es euch holen? Habt ihr vielleicht schon Upgrade-Ideen, in welche Richtung ihr das gehen wollt? Oder sagt ihr vielleicht, wollen wir mit dem Second Command, mit der Kienna, vielleicht, wenn man darum ein Flash-Deck bauen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und ich würde mal sagen, wir gehen damit mal rüber vom Commander-Set zum Hauptset, und zwar Duskmourn House of Horror. Ist im vollen Gange zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben es am Anfang schon mal gesagt. Es ist ein bisschen awkward für uns. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir noch nicht alle Karten gesehen, aber einen Großteil. Das heißt, wir können noch nicht 100% mit unseren Top-Listen anfangen. Aber wir wollen trotzdem natürlich über neue Previews reden. Aber dementsprechend nächste Woche unsere abschließenden Top-Listen dazu. Aber natürlich die Frage erstmal an dich, hast du denn Karten, wo du sagst, darüber möchtest du jetzt heute auf jeden Fall schon mal reden?
Tatsächlich. Also ich habe eine Karte, die zweimal drin ist, tatsächlich. Okay. Denn, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht im Podcast selber erwähnt, es gibt bestimmte Karten, die eben noch Schattenversionen von sich selbst haben. Mhm. Leicht veränderte Versionen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Clockwork Percussionist nehme, erstmal eine ziemlich große, großartige Karte, weil sie ist eine Common. Ein Mana 1-1 Eile, ein rotes Mana, Artefakt, Monkey, Toy. Mhm. Und wenn er stirbt, also vom Feld auf den Friedhof geht, können wir die oberste Karte des Decks exilen und können sie bis zum Ende der nächsten Runde spielen. Was mega ist, wenn man zum Beispiel im Pauper im Mono-Red Kudota halt haufenweise Artefakte hat, die man opfern kann und so und so fort. Und er mit einem Mana 1-1 Eile schon sehr gut ist. Und ich da auch sehen kann, dass man ihn tatsächlich spielt. Da bin ich mal drauf gespannt, ob der das schafft. Aber den gibt es eben in zwei Versionen. Das ist auf dem Artwork halt so ein Affe, der halt auf so eine Trommel haut, wo halt so ein Monstergebiss rauskommt und so eine Zunge. Mhm. Und es gibt die eben einmal mit dem Schatten und einmal ohne den Schatten.
Ja.
Und das, finde ich, ist wieder so eine Detailverliebtheit, die wir das letzte Mal bei Card of Mana hatten, wo dann irgendwelche Karten mit leicht anderem Artwork rauskommen und so weiter. Und das finde ich schon wieder sehr cool.
Ich mag auch, dass es halt so subtil ist, weil wie du schon meintest, mir wäre es, glaube ich, gar nicht aufgefallen, hätte ich es nicht so Side-by-Side direkt gesehen. Und es war sogar so weit, dass als wir das letzte Woche in den Special Treatments auch besprochen hatten, dass selbst bei der Karte, die sie das angekündigt haben, habe ich so links und rechts immer wieder gucken müssen, was verändert sich denn jetzt hier? Weil manchmal ist es halt sehr offensichtlich. Wir haben auch zum Beispiel sowas wie Reluctant Role Model, wo auf dem einen Artwork ist der Typ einfach nur drauf, auf dem anderen Artwork ist da so ein Spinnenwesen mit drauf. Und ne, da merkt man es schon ziemlich eindeutig, aber sowas wie, was du eben meintest mit dem Clockwork-Toy, ist es schon sehr subtil und auch ziemlich nice dann zu finden. Würde ich auf jeden Fall zustimmen. Aber tatsächlich kann ich vielleicht auch anfangen mit einer gewissen Duskmorn-Kritik mit dem eben erwähnten Reluctant Role Model. Denn wir haben letzte Woche auch schon gesagt, und eben auch in einer Commander-Deck-Besprechung, dass die Artworks sind eigentlich schon ziemlich cool und ziemlich nice. Das trifft aber auch nur auf die Monster zu, denn ich habe gelernt, dass es sehr viele sehr nervige Artworks gibt, die mich sehr irritieren, und Reluctant Role Model ist da auf jeden Fall einer davon. Ich meine, das Artwork hatten wir auch schon in Amsterdam gesehen und es wirkte schon, ich glaube, das war das, was am meisten Ghostbusters geschrien hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das irgendwie, nimmt das sofort was von diesem Horror-Setting. So klar, es ist ein Survivor, aber es ist auch gleichzeitig so ein smirky Guy, sowas wie Dashing Bloodsucker, so ein Vampir, der sich die Sonnenbrille so hochschiebt und dann dir so zuzwinkert. Irgendwie nimmt mir das halt schon wieder so ein bisschen dieses Gefühl von, jetzt ist es halt doch nicht mehr so Horror, jetzt sind wir alle wieder cool und lässig und humorvoll drauf. So ist auch wie Cynical Loner. Auch so ein Goth-Girl mit so einem Pit-Boy sieht's fast aus. Und ich meine, ich verstehe schon die Referenz. So, es ist halt so dieses typische, was halt in Horrorfilmen mal wieder auftaucht, aber trotzdem ist es halt so ein bisschen, kommt schon, nimmst es euch doch ein bisschen ernster. Oder glaubst du, ich bin da ein bisschen zu engstirnig dran, oder siehst du das auch so wie ich?
Ich sehe das anders tatsächlich, was die Bewandtnis hat, dass ich auch viele Artworks erst glaube, dass die Leute es erst richtig sich entfalten müssen.
Okay.
Gutes Beispiel dafür ist Twitching Doll.
Mhm.
Eine Karte, die halt einfach eine Katzenpuppe zeigt, wenn man sich's anschaut.
Ja.
Wenn man aber reinzoomt, wird man sehen, dass da ganz, ganz viele Spinnen auf einem Haufen krabbeln und diese Puppe bilden. Und ich glaube, dazwischen haben wir eine sehr gute Synergie. Wir haben auf der einen Seite diese doch sehr goofigen Artworks, sag ich mal, die eher so, ja, keine Ahnung, 70er Jahre Horrorkram ist. Mm. Auf der anderen Seite haben wir halt sowas wie Twitching Doll, was halt echt creepy ist. Also zumindest das Buy-a-Box-Artwork ist der Hammer.
Ja.
Und das dritte, was wir immer noch haben, ist halt dieses, ja, 70er, 80er Jahre Trash-Horror. Und das gehört ja halt auch einfach dazu. Also gerade in den Comes und Uncomes gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo ich mir denke so, wow. Also wie gesagt, Dashing Bloodsucker ist für mich eine der schlimmsten Karten überhaupt. mit dem 4-Mana 2-5 Ich bin Blade.
Ja.
Da steht einfach drauf, ich bin Blade. Was der sonst kann, ist egal, es geht nur um das Artwork.
Ja.
Und da gibt es halt ganz, ganz viele Sachen. Auf der anderen Seite gibt es halt auch da ganz viele andere Sachen, die wir noch, glaube ich, noch finden müssen. Und deswegen glaube ich schon, dass das so eine sehr erkundbare, sehr crazy Welt ist.
Also vielleicht hast du da recht, dass es vielleicht dann beim Spielen so eine etwas andere Dynamik dran hat, aber wo ich am Anfang sehr gehypt war auf den Artworks, die wir gesehen haben, dachte so, oh krass, das ist schon wirklich cooles Artwork, was mich richtig intrigued, habe ich halt bei so anderen Artworks, bei den genannten Beispielen, nur knallhart mit den Augen gerollt und ich dachte so, oh Jesus Christ, Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also Cynical Loner ist da für mich halt nochmal ganz, ich weiß nicht, irgendwas ist es halt so von wegen so, ich glaube, ich mag es nicht, wenn so Horrorsituationen sich die Charaktere wichtiger nehmen als die Situation, weil das gleichzeitig so ein bisschen suggeriert, dass es halt nicht so kritisch ist, wie es vielleicht am Anfang hieß, und das nimmt dann so ein bisschen den Druck raus. Auf der anderen Seite hast du halt neben Cynical Loner als Artwork hast du aber auch den diesen Hauptbösewichten, diesen schwarzen Dämonen, oder auch zum Beispiel die ganzen Overlords und so weiter, wo ich denke, okay, das ist halt richtig krasses Artwork, wo ich mir denke, holy shit, was ist euch da denn durch den Kopf geflogen? Und auch selbst sowas wie Twitching Doll, was du meintest, was halt einfach so ganz viele Spinnen sind. Das ist schon irgendwie cool, ist so ein bisschen zweigespalten. Aber bisher hat das meinen Eindruck jetzt noch nicht so geschmälert, dass ich mir denke, okay, das ist ist jetzt kein gutes Set Artwork-wise. Aber unabhängig von meinen Meinungen zu Artworks haben wir so ein paar neue Ankündigungen bekommen, ein paar neue Cycle und unter anderem den Rare Land Cycle bekommen, der ziemlich cool ist, wie ich sage. Wir haben einen Cycle an Ländern, die erstmal nur für eine Farbe tappen, aber sich quasi aktivieren, wenn man einen Basic Land Typ von der anderen Seite hat. Wir haben zum Beispiel Blazemaier Verge, ein Land, was einfach nur für Schwarzes tappt, aber für Rot tappt, sobald man ein Swamp oder ein Mountain kontrolliert. Und ich kenne das eigentlich nur bisher von den Tainted Lands, heißen sie, glaube ich, die immer nur triggern, wenn man, oder die man dann für die andere Farbe tappen, wenn man ein Swamp kontrolliert. Wie findest du hier den Ansatz, dass man sagt, okay, man hat beide Basic Land Types drin und hat damit auch so ein bisschen Incentive, nicht nur Dual Lands zu spielen?
Also Tainted Lands waren ja tatsächlich so, dass sie farblos gemacht haben. Und dann blau und schwarz, wenn du einen Sumpf kontrolliert hast. Da ging es ja wirklich darum, dass du aktiv immer einen Sumpf haben musstest.
Ja.
Und dann gibt es halt sowas wie Bodylands oder so. Und es gibt halt auch so ein Cross-Ding gibt es auch mit Maze of the Nimbus. Ein blau-weißes Land gehört zu dem zum Cycle, wo auch Groove the Burn Willow zugehört. Und Hedi finde ich mega. Ich finde die sehr, sehr cool, dass sie halt für ein weißes Tab. Und wenn du eine zweite weiße Quelle daneben legst, verwandelt die sich in eine blaue zum Beispiel.
Ja.
Aber du kannst auch eine blaue Quelle haben und dann Doppelblue haben.
Ja.
Also es ist ein sehr, sehr mächtiges Land, das Endtappt ins Spiel kommt, etwas tut. Und wenn du irgendeine Art von Basic Land Type hast, dann wird es nochmal besser. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch ein sehr, sehr guter, also eine sehr gute Möglichkeit ist, an bessere Länder ranzukommen, wie zum Beispiel an Bodylands oder sowas. Ja.
Total. Und vor allen Dingen, was ich halt auch schön finde, ist, dass sie immer noch eine Farbe priorisieren. Also bei Blazemaier Verge, dem Rakdos-Land, ist es quasi so, das könntest du ohne Probleme in einem schwarzen Deck spielen, was rot splasht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Land draußen hast und ein Swamp, ist halt.
Oder ein Mountain halt.
Genau. Aber halt gerade, wenn du dich auf eine Farbe konzentrierst und sagst, wie zum Beispiel das, ich muss gerade an das Rakdos-Vampir-Deck denken, was jetzt leider gebannt wurde in Pioneer. Aber das war quasi bis auf zwei Ausnahmen ein komplett schwarzes Deck. Und da das reinzunehmen, ist halt quasi Free Value, weil du hast eigentlich immer einen Swamp auch mit drin gehabt, sodass du die rote Seite eigentlich quasi immer aktiviert hast. Und so musst du gar nicht in deiner Landbase unbedingt diesen Split zwischen Swamp und Mountains machen, sondern kannst dich auf eine Farbe konzentrieren und hast dann auf jeden Fall vier weitere Sources von der anderen Farbe aber auch immer verfügbar. Und das finde ich auf jeden Fall designmäßig sehr, sehr spannend. Und ich mag zum Beispiel auch hier, dass sie jetzt nicht so offensichtlich gut sind, sondern dass es eine weitere Budget-Version sein kann von einem umgetappten Dual-Land, was man halt auch eben in Commander verwenden kann, was man auch in Standard-Decks verwenden kann. Weil sie sind nicht offensichtlich gut wie die Shocklands oder die Fetchlands oder Fetchable-Lands oder sowas. Und dahingehend finde ich das auf jeden Fall gut. Und auch sie synergieren sehr gut mit den Survey-Lands aus Call of Mana, dadurch, dass sie ja die Land-Types eben haben. Und deswegen, also ich finde den Landcycle auch auf jeden Fall gelungen. Ich bin gespannt, wie hoch der Impact sein wird, auch gerade vielleicht in älteren Formaten. Aber was ist denn noch eine Karte, über die du sprechen möchtest?
Tatsächlich The Mind Skinner. The Mind Skinner ist eine 3-Mana legendäre, ja, sie ist leider keine Krabbe, aber sieht aus wie eine Krabbe. und zwar ist ein Nightmare, also ein Horror-Albtraum.
Ja.
3-Mana, 10-1.
Ja.
3 blaue Mana.
Ja.
Kann nicht geblockt werden. Und immer wenn eine Schadensquelle, die du kontrollierst, dem Gegner Schaden zufügt, wird diese verhindert. Und jeder Gegner milt stattdessen so viele Karten. Das ist insane lustig,
ja,
weil er halt nicht geblockt werden kann. Er ist der Commander mit 10 Angriffsstärken.
Ja.
Und jede Quelle, die dem Gegner Schaden zufügt. Und es gibt sehr viele, gerade von früher in Blau, Karten, die unblockbar sind.
Mhm.
Und wenn man da wirklich so ein unblockbar Deck bauen möchte,
ja,
hat man jetzt die Möglichkeit. Und man hat noch einen sehr coolen Mill-Commander.
Das ist halt eben das Ding. Ich habe schon, es gab ja wieder die Mark Rosewater Teaser zu dem Set. Und da hat er auch gesagt, ein 10-1 für 3 blaue Mana. Und alle haben so ein bisschen gedacht so, hä, was soll das sein? Aber das, dadurch, dass sie den Twist haben, dass er halt nicht geblockt werden kann, was auch wieder insane ist, aber quasi den Schaden prevented, sondern dich auf einen komplett anderen Plan quasi gehen lässt, finde ich halt schon ziemlich, ziemlich gut. Und gleichzeitig ist es aber auch gebalanced, weil es ist halt eine 10-1. Das heißt, alle Pinger werden das Ding runterhauen. Blocken ist natürlich kein Ding, aber ich denke sowas an Goblin Chainwhirler. Haut das Ding 4-mal weg, wenn du willst. So, ne? Klar ist Legendary, aber gerade für so ein Mono-Blue-Mill-Deck könnte das schon irgendwie interessant sein. Man muss ja immer überlegen, wie gut Mill in Commander ist, wenn du 4 99-Karten-Decks millen musst. Aber trotzdem, ich finde das eine sehr, sehr spannende Herangehensweise und auch cooles Kartendesign einfach.
Ja,
blau,
absolut.
Aber anders.
Genau.
Tatsächlich, die nächste Karte, über die ich sprechen möchte, die ist ein Reprint aus alten Zeiten und es ist eine Uncommon, wo man jetzt sagen würde, ha, vielleicht ist es nicht so eindrucksvoll, aber es ist Pyroclasm, eine 2-Mana-Sorcery mit einem farbloses, ein rotes, was einfach nur sagt, Pyroclasm deals 2 damage to each creature. Was natürlich auch wieder den Mindskinner loswerden würde in dem hypothetischen Fall, aber halt vor allen Dingen auch eben ein sehr guter, sehr günstiger Sweeper ist gegen Agro-Decks. Und damit ist das Ganze auch Pioneer legal, weil das war eine Karte, die war bisher nur ab Modern legal. Ich glaube, das letzte Mal wurde sie in Magic Core Set 2011 im Standard gedruckt. Also es ist schon ein Weilchen her. Wurde danach natürlich in, ne, Modern Masters, Masters-Sachen und so weiter reprintet. Jetzt haben wir noch mal einen offiziellen Standard-Reprint, was es natürlich dann auch Pioneer legal macht. Glaubst du, das wird große Wellen schlagen? Oder glaubst du, das ist so ein Ding, Pyroclasm, bevor das mal gut war in einem Competitive-Format? Das ist schon zu lange her, als es jetzt noch relevant wäre.
Ich glaube tatsächlich Zweiteres, was einfach daran liegt, man hat halt sowas wie Anger of the Gods,
ja,
oder andere sehr gute Removal, Kozilex Return und so weiter und so fort. Man hat sehr, sehr gute Removal-Spells, auch in Rot mittlerweile.
Mhm.
Und ich glaube, dass der Zenit davon leider lang überschritten ist.
Ja, also ich glaube, es gibt immer noch eine mögliche also gerade, ich denke natürlich immer an Pioneer, das, woran ich sofort denke, wenn ich Competitive-Formate denke. Und was es da halt sehr gut erwischen würde in der Effizienz, wie es bisher noch nicht möglich ist, sind halt wirklich die ganzen Convoke-Decks. Diese ganzen, die dann irgendwie mit Lethal Demolition 3 Goblins Turn 2 machen wollen und das halt dann zum Convoken verwenden, um damit halt ne, diesen Venerated Loxodon und sowas aufs Feld zu bringen. Das ist halt schon mal eine ganz gute Counter-Mechanik. Und wir wissen ja auch, dass Convoke und dieses Token-Making wird ja auch ein Ding von Call of Mana sein. Wir haben ja schon den Wandering Rescuer gesehen, der ja sich auch rausconvoken lässt. Und da ist es, glaube ich, eine ganz gute Counter-Mechanik zu. Aber wie du schon sagst, man muss abwarten, ob das halt wirklich die Rolle erfüllt, die man sich denkt. Mich hat es einfach nur gefreut, dass wir eine weitere alte Karte in Pioneer damit auch sehen und auch mal wieder in Standard sehen, wo sie tatsächlich noch mal scheinen kann, potenziell. Was sind die nächsten Karten?
Vor allem, weil man sie sonst halt nicht mehr so wirklich oft sieht.
Das ist halt eben das Ding, ne? Was ist denn die nächste Karte, über die du sprechen möchtest?
Ja, also wir haben eine Menge Kams und Ankams auch schon besprochen und geschickt bekommen.
Ja.
Aber ein Artwork, was ich großartig finde, und eine Karte, die ich echt nicht zu unterschätzen finde, ist Unstoppable Slasher.
Ah, ja.
3 Mana, 2/3 Death Touch, Zombie Assassin. Assassin ist hier wichtig für alle, die Assassin's Creed spielen.
Ja.
immer wenn der dem Gegner Schaden zufügt, verliert ihr die Hälfte seiner Leben rounded up, also tötet auch noch. Und wenn er stirbt und keine Counter drauf hat, bringt man es wieder mit 2 Stun-Countern. Und Stun-Counter werden zu Beginn des Versorgungsmoments wird immer eine Stun-Counter runtergenommen. Das heißt, in dem Moment, wo er angreifen kann, ist er schon wieder vollkommen in Ordnung, dass er keine Counter hat. Und das ist eine sehr, sehr starke Karte.
Ja, ich finde es auch sehr interessant, dass er sich selber wieder bringt. Und ja, es ist halt ein spannendes Design. Ich mag halt auch das Artwork einfach, wo so ein Kopf mit so einer Säge unten dran einfach rumläuft. Sieht gar nicht so gefährlich aus, aber wenn er dich dann trifft, dann ist es schon heftig. Sagen wir mal, du startest mit 20 Lebenspunkte, du verlierst die Hälfte davon. Natürlich aufgerundet, das heißt, ein Lethal Damage ist immer schwierig mit ihm. Aber es kann schon viel Schaden machen, wenn er denn durchkommt.
Nee, Lethal Damage ist möglich mit ihm. Rounded up, nicht rounded down.
Aber wenn du jetzt einen Lebenspunkt hast und du haust mit ihm, dann ist quasi
half. Verliert die Hälfte seiner Leben aufgerundet.
Ja, ach so, ja. Das ist halt dieses weirde
Abgesehen Schaden davon, dass er sowieso töten würde, weil er halt 2 Damage zufügt.
Ja, okay.
Also es wird aber ja nicht verhindert.
Ja, das stimmt.
Und das Geile ist halt, er hat auch Death Touch. Das heißt, wenn die Gegnerkreatur einen Jump blockt, werdet ihr nicht los. Wenn es eine große Kreatur ist, dann stört er eure Kreatur mit und er kommt in 2 Runden. Es ist eine ganz große Pestkarte. Heilige Kacke.
Ich glaube auch. Ich würde tatsächlich noch kurz auf einen Cycle an Karten angehen, die wir schon angefangen haben zu besprechen, aber wer wusste noch nicht, was sonst dabei sein wird. Und zwar der Leyline-Cycle, den wir hier drin haben. Wir haben schon über Leyline of Hope gesprochen, was so Life-Gain-Decks erweitert. Darüber hinaus haben wir jetzt noch Leyline of Resonance, eine rote Leyline, die natürlich auch ins Spielfeld kommen kann, wenn man sie auf der Opening Hand hat. Das ist halt so dieser Leyline-Text. Die besagt, whenever you cast an instant or sorcery spell that targets only one single creature you control, copy that spell, you may choose new targets for the copy. Das mögen Mäuse, glaube ich, sehr gerne im Standard gerade.
Ja, nicht nur im Standard. Also es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, gerade in Pioneer gab es ja mal eine Zeit lang dieses Heroic Deck sozusagen.
Ja.
Wo du halt die Kreaturen immer plus gemacht hast und dann verdoppelt hast und so weiter und so fort. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Leyline of Resonance, wenn du überlegst, du legst in der ersten Runde einen Mana 1-1 Loot, in der zweiten Runde gibst du 2x plus 3 plus 0, also gibst du plus 18 plus 0.
Ja, das ist schon echt eine Menge.
Warte, habe ich mir verrechnet. 12 plus 0.
Ja.
Aber es ist halt insane gut.
Total. Und ich glaube, es gab jetzt schon Lethal Turn 2 Attacks mit der Leyline draußen, wenn man irgendwie den Hearthflame Hero oder sowas spielt im Standard.
Genau.
Was crazy ist. Ich meine, das ist sehr unwahrscheinlich.
Was dafür gesorgt hat, dass er sehr teuer geworden ist.
Ja, genau, der ist sehr gehypt. Die anderen Leylines ist noch Leyline of Transformation, 4 Mana blaue Leyline mit dem Leyline-Text. Und wenn es ins Spielfeld kommt, choose a creature type. Creatures you control are the chosen type in addition to the other type. Same is true for creature spells. You control any creature cards you own that aren't on the battlefield. Also dieser typische, ich glaube, Maskot Nexus ist es, der diese Creature-Type-Veränderungen macht. Als Leyline, potenziell for free, könnte spannend sein. In Constructed ist es eher so ein wenig gespielte Mechanik, aber ein Commander könnte ich mir schon vorstellen, dass das Play sieht. Gerade wenn man so Super Tribal Decks spielt, die quasi damit spielen, anderen Kreaturen so diesen Changeling-Text zu geben und dann quasi alle Sachen triggert, so ein bisschen Sliver-mäßig. Dann haben wir noch die Leyline of Mutation mit dem Leyline-Text, 4 Mana ebenfalls auch, und hier heißt es: You may pay Wooburg, also ein weißes, ein blaues, ein schwarzes, ein rotes, ein grünes, anstatt die Kosten zu zahlen für Spells, um sie zu casten. Das heißt, das würde super teure Karten günstig machen, wenn man denn die 5 Farben-Restriktion irgendwie hinkriegt. Lustigerweise hilft da eine andere Leyline, die wir vorher bekommen haben. Aber ja, das sind so die neuen Leylines, die wir bekommen haben. Was sagst du zu der grünen und der blauen?
Ich verstehe nicht, warum wir schon wieder die Scheibe schwarze haben. Das muss anscheinend so langweilig sein, dass wir jetzt zum 4. Mal Leyline of the Void haben und es eine einzige schwarze Leyline gibt, aber irgendwie für jede andere Farbe jetzt 3 oder 4.
Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir Leyline of the Void, genau, um den Cycle einmal voll zu machen, Leyline of the Void, die schwarze Leyline, sagt quasi, wenn eine Karte von einem Gegner in den Friedhof kommt, von irgendwoher wird sie stattdessen geexiled, ist so ein typisches Graveyard-Hate-Piece und ist aber auch mit Abstand, glaube ich, die Leyline, die am meisten Play gesehen hat in Competitive Magic, weil es halt ein free Graveyard-Hate sein kann. Das hat damals gegen Hogak einigermaßen geholfen. Das hat damals auch gegen Reanimierungszauber irgendwie geholfen. Also
Phoenix.
Phoenix ist so ein Ding, das kann man damit ganz gut raushaten. Aber ja, wir kriegen schon wieder dieselbe schwarze Leyline.
Ja, ansonsten muss ich sagen, ich finde es sehr schade, dass die Leyline of Mutation doppelgrün hat. Mhm. Ansonsten würde ich die mit Giganta ganz gerne mal spielen. Weil ich glaube, das ist insane gut. So, tapp meinen Giganta, bring irgendeine Kreatur aus meiner Hand ins Spiel.
Ja,
das stimmt. Das ist halt schon witzig. Ansonsten sind es halt Leyline. Leyline sind cool, Leyline können sehr viel machen und gleichzeitig können sie aber auch sehr, sehr wenig machen. Dementsprechend, ja, die sind okay.
Ich glaube, das Kritische an Leylines ist halt immer so dieses, man will sie eigentlich nie wirklich casten, man will sie eigentlich immer for free haben und dann werden sie halt exponentiell schlechter, je länger sie verweilen auf der Hand. Aber trotzdem, also gerade so Leyline of the Void ist, glaube ich, ein nötiges, also ein nötiger Reprint im Sinne von, du hast ein Premium Graveyard Hate, für Standard auch, in Pioneer war ja schon legal seit längerem, aber trotzdem immer nett zu sehen, die Karte wird auch zwischenzeitlich mal sauteuer, wenn mal wieder ein Broken Graveyard-Deck umherläuft. Aber ja, das soweit zu Duskmourne, soweit wie wir es aktuell sehen können. Was sagst du denn gerade zum Set? Bist du immer noch so gehypt wie in der ersten Woche?
Ja und nein. Also der Punkt ist halt, es ist sehr gruselig, es ist sehr creepy aufgebaut. Ich habe immer noch dieselbe Kritik, dass dieses Set nach Bloomborough die falsche Entscheidung ist. Mhm. Aber ansonsten finde ich das Set schon sehr, sehr cool und sehr, sehr horrormäßig aufgebaut mit Clown-Berserkern und was nicht alles ist. Es ist wirklich bisher sehr, sehr gut und mir gefällt es sehr, sehr, sehr.
Ja, ich würde da auch mitgehen. Wie gesagt, meine Kritik besteht so ein bisschen in der Diskrepanz zwischen den Überlebenden, die die Situation meiner Meinung nach nicht ernst genug nehmen, als dass ich da wirklich für fühlen würde, und den Monstern, die halt wirklich cool designs sind, die wirklich nice gemacht sind und wo auch das Kartendesign mit der Identität der Karte selbst übereinstimmt. Von daher, also ich freue mich immer nach wie vor auf Duskmourne. Ich hoffe, dass dieser augenzwinkernde Vampir nicht zu häufig auftaucht, weil ich glaube, dann raste ich aus.
Doch. Aber es ist wirklich so. Also ja. Das Set ist wunderschön. Ich finde das Set richtig cool. Es ist, ich mag ja auch diesen Janky-Sachen, wie zum Beispiel, sie haben ja so eine Alien-Karte, die irgendwelche Karten entführt. Wir haben die ganzen Puppen und so. Das Set selber ist mega aufdesignt. Wie gesagt, ich frage nur, warum es nach Bloomborough kommt. Ja. Aber ansonsten finde ich das ein mega krasses Set mit so vielen Anspielungen auf so viele Horrorfilme. Das ist echt crazy.
Ja, definitiv. Aber wie seht ihr das mit Duskmourne? Ihr habt jetzt an dem Zeitpunkt schon das ganze Set gesehen. Habt ihr Favorite-Karten aus dem Set, die wir das nächste Mal auf jeden Fall besprechen sollten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich da sehr freuen, von euch zu lesen. Wollen wir noch ein, zwei Fragen Ask Us Anything machen?
Natürlich.
Jawollo. Ask Us Anything, eure Fragen beantwortet im Podcast. Marc, wie kommen die Leute denn in unseren Radio Ravnica Podcast mit ihrer Frage?
Wenn ihr unten in den Shownotes bzw. unten in der Videobeschreibung schaut, ist dort ein Link zu unseren Instagram, YouTube und Twitter und so weiter. Da könnt ihr uns gerne folgen. Außerdem könnt ihr dort natürlich nachschauen, ob ihr dort auch den Discord-Link findet. Und wenn ihr den findet und noch nicht auf dem Discord seid, werdet ihr da durchgelotst. Und dort werdet ihr auch unter anderem an dem Ask Us Anything Thread vorbeigefallen, wo ihr uns einfach eine Frage droppen könnt, wenn ihr wollt. Die Regeln dafür stehen mittlerweile in dem Bot drin. Vielen Dank dafür an unsere Mods, die den so eingerichtet haben. Das ist sehr gut. Und ja, dementsprechend sehr gut.
Definitiv. Und da würde ich direkt mal sagen, starten wir mit der Frage von wo war's denn? Von Cello. Von Cello Affinity or Arancino. Ein sehr interessanter Name. Der fragt, was ist euer Lieblings-MTG-Bösewicht und warum? Also die lange Geschichte von Magic the Gathering hatte Phyrexianer und Eldrazis und Nicole Bolas. Hast du da einen Liebling?
Jace.
Jace
ist ein Bösewicht geworden und hat hinterrücks Leute umgebracht. Und das fand ich ganz großartig, weil ich mag Jace nicht. Wenn es danach geht, was das Größte und Böseste war, würde ich tatsächlich immer noch Yawgmoth nehmen, weil Yawgmoth einfach insane crazy ist. Und die Karte weit nicht das widerspiegelt, was er eigentlich ist und wie er eigentlich ist. Und wir da noch eine Menge mehr rausprügeln könnten. Und ja, ich glaube, das sind so die zwei Sachen, also eher die Oldschool-Sachen.
Ja, ich glaube, ähnliches Argument könnte man auch für Urza machen, ja. Als größter Bösewicht der Magic-Welt. Nichts wäre so, wenn es Urza nicht gäbe. Ja, an sich muss ich sagen, ich glaube, Bösewichter, mit wirklich Ausnahme von Nicole Bolas, habe ich die gar nicht so konkret wahrgenommen. Also klar, ich weiß, dass es Elish Norn gibt, aber um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt auch nicht, wie die Dynamik zwischen Elish Norn und den anderen Eldrazis war, zusammen mit der, ne, also was so deren Ding war.
Die Prätoren, waren, ja.
Die Prätoren waren auch untereinander ja nicht auf einer Wellenlänge, irgendwie habe ich nicht mitbekommen. Und deswegen sage ich einfach Nicole Bolas. Das war der Bösewicht, mit dem ich quasi Magic angefangen habe, so ein bisschen, mit House of Devastation damals. Und es war einfach ein saucooler Drache. Und da da kommt auf jeden Fall das Glurak-Argument zu sprechen. Dann haben wir eine Frage, die direkt an dich gestellt wurde, von Hoagie. Der fragt, Blacky hat doch die Creator-Mitgliedschaft auf Magic the Gathering Online. Gibt es schon Neuigkeiten dazu? Also Mitschnitte für YouTube und Twitch. Genau.
Ich bin dran. ich kann sagen, dass ich auf meinem Channel die 3000 Abonnenten jetzt geknackt habe.
Herzlichen Glückwunsch.
Dementsprechend am 29. September auf jeden Fall einen Livestream machen werde, wo es unter anderem auch Magic Online geben wird.
Sehr cool.
Das kann ich schon mal sagen. Aber, und ich bin dran am Arbeiten, die Sachen zu machen. Es ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Gerade Magic Online, dass das auch anständig rüberkommt. Weil einfach nur den Screen recorden und ein bisschen zwei, drei Sachen dazu sagen und ihr müsst dann halt durch jede Ladezeit und so weiter durch, das kennt man ja schon. Dazu kommt, dass ich ja auch noch selber damit üben musste und nicht die ganze Zeit nur rumklickern und failen musste. Und ich habe es neulich die ersten 5-5-0 Liegen hinbekommen. Und dementsprechend weiß ich mittlerweile, wie dieses Spiel funktioniert, wie welche Tasten ich klicken muss, weil das habe ich schon wieder komplett vergessen gehabt. Und wenn man durch manche Sachen einfach durchskippt und dann einfach nur verliert, weil man die falsche Taste geklickt hat, das macht euch Spaß, mir nicht. Und wir wollen ja gemeinsam Spaß haben. Dementsprechend, ich arbeite dran, es wird auf jeden Fall kommen.
Alright, ich habe da auch auf jeden Fall mitbekommen, ich glaube, die hatten letztens nochmal so eine zweite Runde von Einladungen oder sowas. Also nicht Einladungen, aber Aufforderungen, sich zu bewerben. Ja. Also vielleicht gibt es ja auch im deutschen Kreis nochmal den einen oder anderen mehr, den man da irgendwie
zusammen. Gibt es. Ein paar davon wurden schon announced, ja.
Sehr cool. Die nächste Frage kommt von Hamster. Der fragt, was würdet ihr Leuten empfehlen, die neu auf gängigen Verkaufsplattformen Karten kaufen oder verkaufen wollen? Wahrscheinlich hier gemeint sind sowas wie halt den Card Market. Gibt's da Etiketten, die du empfehlen würdest oder Sachen, was die Bedienbarkeit angeht, davon?
Sei kein Arsch. Ich habe jetzt neulich mit einem Händler gehabt, das habe ich auch tatsächlich, weil ich normalerweise sowas niemals in die Öffentlichkeit trage, aber das war ein, das müsstest du piepen, deswegen sage ich es nicht. also vor dem Herrn habe ich noch nie so einen schlimmen, arroganten Menschen erlebt, den ich einfach gegen die Wand pfeffern wollte.
Ja.
Sei einfach kein Arsch. Jedem passieren Fehler. Niemand möchte hier irgendwen anders abrippen. Geht mit einer positiven Einstellung da dran. Nur weil eine Karte mal in einem schlechteren Zustand ankommt, heißt das nicht, dass die Person euch abrippen wollte. Wenn die Person euch dann aber darauf hinweist, dass die Karten aus Boostern kommen, wir kennen alle den schlechten Zustand von Karten aus Boostern, ja, dann hat er sich gerechtfertigt, fuck off, hier habt ihr eure Karte, hier habt ihr euren Rabatt oder sonst was und handelt das mit den Leuten aus. Seid nett. Ja. Das Zweite, was wichtig ist, informiert euch drüber, wie ihr Karten verpackt. Bitte, bitte, bitte tut das. Es gibt nichts, worüber man sich so oft streitet wie über die Verpackung von Karten, weil irgendwelche Karten kaputt gegangen sind. Da gibt es ganz tolle Videos zu. Card Market hat da einen ganz tollen Guide zu, der nicht ganz funktioniert, weil die Karten meistens zu schwer sind bei ihrem Guide, aber das ist egal. Hauptsache, man hat irgendwas getan. Und darüber sich informieren. Ansonsten, ja. Sei kein Arsch und pack anständig. Das sind so die zwei Sachen, die ich, glaube ich, sagen kann.
Ich glaube, es gab nur wenige Ausnahmen bei mir, wo wirklich der Kontakt mit Verkäufern oder Käufern, je nachdem, aus welcher Richtung man kommt, wirklich negativ war. Zu einem gibt es lustigerweise auch ein Video von mir, wo ich das, glaube ich, im Streamer so ein bisschen erzählt habe, wie ich dann auf einmal random beleidigt wurde. Und das war, also aus meiner Sicht war es ein bisschen lustig, aber es ist natürlich überhaupt nicht cool, wenn man einfach nur seinen Kram kaufen und verkaufen will und dann kommen da irgendwelche Beleidigungen um die Ecke, wo man denkt, so, das muss ja jetzt auch gar nicht sein.
Ja.
Deswegen bleibt menschlich und im Zweifel einfach einen freundlicheren Ton anwenden, als auch wenn man frustriert ist vielleicht über den einen oder anderen Umstand. Und im Zweifel, wenn euch Abusement oder sowas halt über den Chat entgegenkommt, immer den Support einschalten. Wobei ich wirklich nochmal betonen muss, dass es nicht gang und gäbe. Kommt natürlich auch ein bisschen auf das Volumen an, wie häufig man kauft und verkauft. Aber mir persönlich mit längerer Jahre Nutzung ist es jetzt nicht so häufig passiert. Natürlich, die negativen Beispiele bleiben einem besser im Kopf. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen einfach freundlich bleiben, wenn es zu einem persönlichen Kontakt kommt. Ansonsten rechtzeitig bewerten und auch rechtzeitig Karten losschicken. Das wäre vielleicht noch ein Punkt. Dann haben wir noch eine interessante Frage. Das können wir zum Abschluss heute mal machen. Und zwar von Mikoto Kato. Dort wird gefragt, welchen Einfluss werden Sensitivity Reader in der Zukunft auf Kartenspiele haben? Er hat dann noch mal weiter, oder er oder sie, ich weiß nicht, noch mal ausgeführt, Sensitivity Reader sind eine Art Lektor für Diskriminierung. Also quasi Leute, die Texte nachlesen und dann noch mal sagen, okay, das ist, könnte vielleicht schwierig sein, das könnten vielleicht ne, problematische Sachen in Leuten auslösen. Und ja, glaubst du, dass diese Praxis von Sensitivity Readern auf Karten, dass das einen Einfluss haben wird und welchen?
Einen ganz großen. Denn das haben wir schon erlebt. Mhm. Als die angefangen haben, hatten wir einen riesen Aufschrei. Es gibt bei Wizards of the Coast Karten, die aufgrund von Artworks gebannt sind. Mhm. Es gibt Artworks, die nicht mehr so gerne gesehen sind, wie zum Beispiel Garruk, der Liliana am Hals gegen eine Wand drückt oder so. Mhm. Was halt vor 10, 15 Jahren noch total okay war und Common Sense war und Uso war. Und das ist es halt heutzutage mit der aktuellen Lage der Personen, die wir haben, nicht mehr. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Da hat jeder seine Meinung. Ich finde auch, da ist auch keine Meinung die richtige, wenn ich ehrlich bin, weil wir noch nicht wissen, wie sich das ausübt. Weil es kann auch in eine komplette Negativität umschlagen. Und da habe ich manchmal auch große Angst vor. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer wieder gut zu sagen, nur weil das vor 20 Jahren okay war, heißt es nicht, dass es jetzt auch okay war.
Ja.
Also vor 1000 Jahren hätte ich einfach noch auf der Straße willkürlich Leute abstechen können und sagen können, oh, die haben mich beleidigt und jeder hätte gesagt, ist okay, gerechtfertigt. Das ist es halt nicht. Und dementsprechend finde ich es gut, dass man danach guckt, gut, dass man danach liest, gut, dass man Leute, die halt sich explizit darauf ausbilden, damit ans Boot holt und sagt, hey, ihr seid die Personen, die das wissen müssen, wir brauchen Hilfe, bitte helft uns. Mhm. Das ist immer der erste Schritt, da was zu sehen. Das ist ja dasselbe, wie wir es beim Gendern ja auch hatten.
Ja.
Lange Zeit lang war es ja einfach nur der Gegner. Das haben wir halt nicht mehr, zum Beispiel. Ja. Und dementsprechend glaube ich, das wird einen ganz starken Einfluss haben. Ich hoffe halt, dass es nicht einen zu cancelnden Charakter einfach bekommt. Mhm. Das ist ja immer die große Angst, die alle haben und auch die Argumentation von wegen, nein, das darf man auf keinen Fall machen. Ich will doch sagen können, was ich möchte. Ich will doch jede Karte haben, wie ich sie möchte. Aber ich glaube halt, dass es wichtig ist, Awareness zu schaffen, ohne tatsächlich die Personen so hart einzuschränken, dass die auf einmal die Diskriminierten sind.
Total. Also ich muss sagen, ich finde all diese Richtungen, die das so kulturell auch annimmt mit der Offenheit und Akzeptanz von verschiedenen Lebensstilen, von verschiedenen Identitäten, begrüße ich voll und ganz. Und ich versuche dem auch so gut wie es geht halt eben so nachzukommen, soweit man das halt eben in seinen Schreibereien oder Titel, Thumbnail und so weiter eben auch nachmachen kann. Es gibt auch da natürlich, man kann es künstlich zu krass machen und dann wirkt es komplett bizarr, aber ich glaube, Sensitivity Reading als Konzept ist ja auch wirklich einfach nur so eine Art beratende eine Instanz, die einfach sagt so, hey, das könnte man diskriminierend irgendwie auffassen, was die Leute dann mit dem Feedback machen, liegt ja dann meistens nur bei den Creatoren selber, also in diesem Fall jetzt bei Wizards of the Coast. Und ich finde es halt gut, dass da halt eben diese Sensitivity Reading Sachen gibt, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob Wizards of the Coast mit denen zusammenarbeitet. Ich weiß, dass wenn sie kulturell auf, sag ich mal, Inspiration hingehen, dass sie da auf jeden Fall Leute aus diesem Kulturkreis eben mit ins Boot holen und quasi das sich absegnen lassen, dass sie jetzt keinen Quatsch erzählen. Also ich weiß, bei Lost Caverns of Ixalan, das war ja sehr inspiriert von einem gewissen kulturellen Kreis und dann hat man sich da Berater dazu geholt. Und das finde ich auf jeden Fall schon sehr gut. Aber gerade der Bezug, der hier auch gemacht wird auf Kartenspiele, also jetzt auch auf Magic the Gathering im Speziellen, ich finde das gar nicht so, das wird keinen großen Einfluss haben, weil das wird ja, so wie ich das verstehe, einfach nur auf den Kontext Einfluss nehmen. Also, was wird im Artwork gezeigt? Wie ist ein Flavortext drin? Wie ist vielleicht eine Bezeichnung von, du meinst eben schon der Gegner und dann kann man das halt irgendwie allgemeiner formulieren. Und dahingehend sehe ich da gar keinen Einfluss auf die spielerischen Qualitäten, solange es jetzt nicht sowas offensichtlich weird es ist, wie bei diesen rassistischen Karten aus Magics Vergangenheit, wo es irgendwie heißt, alle schwarzen Kreaturen werden oder alle, die nicht die gleiche Farbe haben wie du, müssen zerstört werden oder so. Das sind halt so Sachen, wo du dann im Nachhinein drauf guckst und denkst so, oh Gott, das ist ja auch kontextual und auch im spielerischen Sinne so gemeint, wie es damals so formuliert wurde. Und das geht natürlich gar nicht. Aber ich würde sagen, dadurch, dass es auf spielerischer Ebene nicht zu einem großen Einfluss zu haben scheint, begrüße ich das eigentlich sehr, weil je mehr Leute eben zu Magic kommen können und Magic genießen können und sich da safe, ne, mitfühlen, das als Safe Space wahrnehmen, umso besser finde ich das. Also dementsprechend die Arbeit von Sensitivity-Readern ist auf jeden Fall was, was man, glaube ich, vor 10 Jahren hätte nicht gedacht, dass es sowas halt eben geben wird, auch agenturmäßig, dass es so ein großes Thema spielt. Aber ich muss sagen, ich begrüße das eigentlich schon, weil ich mir denke, je mehr Inklusivität online und auch in Spielen, desto besser, weil desto mehr Leute kann man auch in so eine Community mit aufnehmen.
Genau, ohne dass man sie halt exkludiert, ohne dass man es teilweise weiß. Also wie gesagt, ja, das finde ich halt besonders wichtig, diesen beratenden Charakter, weil jeder von uns macht Fehler und exkludiert andere Personen auf die ein oder andere Art und Weise. Manchmal auch durch sein völlig normales Verhalten, was für ihn völlig normal ist, für andere aber eben irgendwie abstoßend angenommen werden kann. Ja. Und wir sind nun mal leider in der Gesellschaft, wo halt diese Personen, die sich angegriffen fühlen oder die halt sich unterdrückt fühlen, man muss ja nicht mehr angegriffen, sondern wirklich eingeschränkt fühlen, oftmals nicht in der Lage sind, einem das zu sagen. Ich bin zum Beispiel immer ein Mensch, das kannst du ja auch bestätigen, wenn ich sage, habt ihr ein Problem mit mir, dann kommt zu mir und sagt mir das und dann klären wir das und dann können wir drüber reden. Aber das kann auch nicht jede Person und das ist vollkommen fein und auch diese Personen müssen dann einfach ein Stück weit in Schutz genommen werden. Das ist zum Beispiel auch ein sehr wichtiger Teil der Judge-Ausbildung, muss man einfach sagen. Ja. Und deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig.
Definitiv. Und nicht umsonst hat man auf Magic Cons auch diesen Aushang von wegen, wofür Magic steht, kulturell. Und das ist halt eben Diversität, Safe Space für alle, so viele Leute halt eben begrüßen, wie es halt irgendwie geht. Auch keine Beleidigungen werden zugelassen. Also wenn du jemanden aufgrund seines Aussehens, seiner Ethnicity oder was auch immer quasi irgendwie beleidigst, dann kannst du halt disqualifiziert werden vom Turnier. Das hat halt nichts mehr mit Magic zu tun in dem Fall, zu einem Grad, wo man halt eben exkludiert werden kann, wenn man sich daneben benimmt. Und all diese Bewegungen, das geht jetzt über dieses Sensitivity Reading ein bisschen hinaus, aber trotzdem ist es halt was, was wir, glaube ich, einfach sehr, sehr begrüßen und was einfach sehr schön ist. Aber das soweit zum Ask Us Anything für diese Folge und auch von der Folge 2060, soweit sind wir dann doch noch nicht ganz. Wenn ihr an dieser Stelle eine Frage an uns habt, die wir beantworten sollen, dann schreibt sie uns gerne im Discord, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Wenn ihr uns supporten wollt, haben wir auch unsere YouTube-Kanäle, die ihr gerne abonnieren könnt, die ihr gerne bewerten könnt, mit einem Like oder mit 5 Sternen auf Spotify zum Beispiel oder Apple Podcast, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Radio Ravnica gerne weiterempfehlen in euren Playgroups, wenn ihr denn welche habt. Darüber hinaus haben wir natürlich Social Media, alles wie gesagt unten drunter verlinkt. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Holy fürs Fuelen von dieser Folge und ihr könnt bei weareholy.com/radioravnica vorbeischauen und mit den Codes Ravnica10 10% auf euren Einkauf sparen und wenn ihr das erste Mal einkauft, mit Ravnica 5 ganze 5 Euro auf euren ersten Einkauf sparen. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei indirekt, ihr zahlt nicht direkt drauf, sondern spart auch noch was und das geht halt eben an uns weiter und damit können wir uns halt eben sehr gut hier das Ganze finanzieren. Wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, könnt ihr sehr gerne tun auf Patreon und so haben es zum Beispiel unsere Unterstützer im Gold-Tier gemacht. Das sind da Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Stormenwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und vielen, vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit unseren Top-Listen zu Duskmorn plus wahrscheinlich die restlichen Commander-Decks und was sonst noch in der Welt von Commander so abging, von Magic so abging. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.